Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schwangerwerden, Schwangerschaft und Geburt. Schwangerwerden, also auch das Thema Reproduktionsmedizin. Inwiefern ist in diesen Themengebieten eigentlich Selbstbestimmung möglich und welche Bedingungen brauchen wir für Selbstbestimmungen? Dient Reproduktionsmedizin eigentlich der Selbstbestimmung? Dazu gab es und gibt es ganz unterschiedliche Antworten in Feminismen. Zum Beispiel die Frauen gegen Reproduktionsmedizin in den 80ern bis zum Queerfeminismus heute mit Anliegen zu Kinderwünschen. Geburten wurden zunehmend medikalisiert, das heißt, sie finden heute fast ausschließlich in Kliniken statt, zu 98%. In den 80ern hat sich da bereits die Frauengesundheitsbewegung widersetzt und die Geburtshäuser wurden gegründet. Heute hat sich das Ganze noch mal weiterentwickelt. Die ersten queeren Hebammenkollektive sind entstanden. Was bedeutet das eigentlich? Und es scheint zunehmend polarisiert zu sein zwischen klinischer und außerklinischer Geburtshilfe. Also auf der einen Seite in der Klinik der Blick auf Pathologien, viele medizinische Interventionen, auf der anderen Seite die außerklinische Geburtshilfe und teilweise der Diskurs in Richtung Natürlichkeit. Wir brauchen eine natürliche Geburt und hier die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und geht es hier um möglichst wenige Interventionen und was bedeutet das? Inwiefern ist in dieser Polarisierung eigentlich Selbstbestimmung überhaupt möglich? Interessiert es eigentlich noch irgendjemanden, was die Schwangeren tatsächlich wollen? Geht das? Und ganz besonders, inwiefern ist Selbstbestimmung für lesbische, bisexuelle, nicht-binäre, trans- und intergeschlechtliche Schwangere möglich? Und wir wollen das Ganze auch intersektional denken. Inwiefern ist es für andere marginalisierte Personen wie People of Color, behinderte Schwangere möglich, selbstbestimmt schwanger zu werden und zu gebären? Ein kurzer Verweis an der Stelle auch auf das Konzept reproduktive Gerechtigkeit, das darauf verweist, sich auch nochmal die Bedingungen anzuschauen, das von schwarzen Feministinnen in den USA entwickelt wurde. Dazu vielleicht noch zwei, drei kleine Impulse. Was bedeutet eigentlich Geburtsgerechtigkeit? In Deutschland ist die freie Wahl des Geburtsortes eigentlich festgeschrieben, de facto aber sehr stark eingeschränkt, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, auch besonders, wenn sich Schwangere dafür entscheiden, außerklinisch gebären zu wollen, gibt es dazu im Prinzip nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten. Also unter 2% der Geburten finden außerklinisch statt. Und das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also da sehen wir im Prinzip schon, was das eben auch mit Strukturen zu tun hat. Ja, die Studie Queer und Schwanger, die im letzten Jahr erschienen ist, im Gunda-Werner-Institut, macht darauf aufmerksam, dass queere Personen, oder hat das auch statistisch erhoben, deutlich häufiger Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen in der Geburtshilfe machen. Oder es gab es dahingehend Kinderwünsche einfach ad acta zu legen, weil man sich dieser Institution nicht aussetzen möchte. Und ein Beispiel zu Rassismus in der Geburtshilfe, da gibt es sehr wenige Zahlen in Europa, aber ein Beispiel aus den USA, das sehr betroffen macht, dass schwarze Frauen in den USA 3 bis 4 Mal häufiger sterben als weiße Frauen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt. Ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt meine Gäste vorstellen und dann das Wort an euch geben. Zunächst möchte ich vorstellen Valo Christiansen. Valo ist Autorin und aktiv im Bereich Poetry Slam. Valo ist Lektorin im Queer Sensitivity Reading, eine besondere Form des Lektorats mit Fokus auf sensible Darstellung von marginalisierten Gruppen. Valo hält Vorträge, Workshops zur Sprache Gender Queerness und Valos Hebamme hat aktuell ein queeres Hebammen-Wiki auf den Weg gebracht und daran arbeitest du auch mit. Valo identifiziert sich als nicht-binär, trans und hat vor sehr kurzem ein Kind zur Welt gebracht. Schön, dass du da bist. Dann möchte ich vorstellen Silke Weyrieter, Hebamme im Tübinger Geburtshaus seit 2014. Außerdem zuvor gelernt, Diplompädagogin, Geburtsvorbereiterin und dann als Hebamme 2 Jahre im klinischen Setting gearbeitet und dann freiberuflich seit 2004 und dann eben ins Geburtshaus gekommen. War aktiv in der Frauengesundheitsbewegung und in der Bewegung für eine selbstbestimmte Geburt und hat eine Tochter. Schön, dass du da bist. Und dann möchte ich vorstellen, Theresa Richards, Juristin, promoviert aktuell zum Abstammungsrecht, ist in der NachwuchsforscherInnengruppe Politiken der Reproduktion, PRINA, ist beratend tätig bei NoDoption, eine Organisation, die strategische Prozessführungen durchführt, um das Ende der Diskriminierungen im Abstammungsrecht herbeizuführen für queere Personen. Sie ist Mitglied der Familienrechtskommission im Deutschen Juristinnenbund und Autorin im Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft zu schwuler und lesbischer Elternschaft. Und jetzt möchte ich euch bitten, ein Eingangsstatement zu machen zu der Frage, wie verstehst du Selbstbestimmung im Kontext Schwangerschaft und Geburt und unter welchen Bedingungen kann Selbstbestimmung gelingen?
Genau, mein Name ist Theresa Richards, meine Pronomen sind sie, ihr oder auch gerne gar keine Pronomen. Und ich bin heute hier, um aus einer juristischen und einer queer-feministischen Perspektive auf reproduktive Selbstbestimmung zu blicken. Dabei liegt mein Fokus vor allem auf Fragen des Zugangs zum Elternwerden und der rechtlichen Ausgestaltung von Eltern-Kind-Zuordnung, also wer ist dann letztlich verantwortlich für das Kind und wie wirkt sich das insbesondere auch auf Fragen der Entscheidung für Familiengründung und reproduktive Selbstbestimmung aus. Das heißt, ich werde heute auch ganz viel über Geburtshilfe und Gebären selbst von meinen PodiumsnachbarInnen lernen. Genau. Selbstbestimmung im Kontext Schwangerwerden, Schwangersein, Geburt bedeutet für mich zunächst, das Wissen und die Bedingungen zu haben, um Entscheidungen über die eigene Reproduktion treffen zu können. Klingt erstmal gut, ist aber sehr weit, denn natürlich finden reproduktive Entscheidungen nicht im luftleeren Raum statt, sondern wer, mit wem und unter welchen Umständen welche Kinder bekommen kann, wird gerade durch rechtliche Regelungen maßgeblich beeinflusst. Vier davon möchte ich anhand dieser Linie quasi vorstellen. Im gängigen verfassungsrechtlichen Diskurs wird unter reproduktiver Selbstbestimmung zumeist das Recht Einzelner verstanden, die eigenen reproduktiven Fähigkeiten zu nutzen oder nicht zu nutzen. Dabei ist die rechtliche Perspektive häufig die auf einen bestimmten Moment reproduktiver Entscheidung, also zum Beispiel auf den Moment des Abbruchs einer Schwangerschaft oder der Inanspruchnahme einer reproduktionsmedizinischen Leistung, die dadurch sehr individuell und autonom erscheinen. Im Hinblick zum Beispiel auf Verbote reproduktionsmedizinischer Leistungen werden so, wie es rechtlich heißt, betroffene Güter miteinander abgewogen, also Rechte und Interessen zum Beispiel sogenannter Wunscheltern mit denen von sogenannten Leihmüttern. Dabei fallen die strukturellen Bedingungen, die reproduktive Entscheidungsräume groß oder auch klein erscheinen lassen, sowie ihre historische Gewachsenheit und die Kontinuitäten, in denen sie sich zeigen, häufig ein bisschen unter den Tisch. Du hast schon angemerkt, dass das Konzept reproduktiver Gerechtigkeit eben diese Bedingungen adressiert und versucht, die Perspektive zu weiten. Weg eben von rein individuellen, autonom erscheinenden Fragen der Selbstbestimmung hin zu denen struktureller, auch gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Eine weiterhin wichtige Rolle für die reproduktive Selbstbestimmung Einzelner spielen normative Vorstellungen über Familie, Kindeswohl und Geschlecht, die gerade die rechtlichen Regelungen maßgeblich mitprägen. Heute möchte ich, wie schon angerissen, diese vier Felder anhand des Wer, mit wem, unter welchen Umständen welche Kinder bekommen kann, in meinem Eingangsstatement anreißen. Die erste normative Annahme, die wir im Recht finden, ist die des Wer, dass wer gebiert, eine Frau sein muss. Rechtlich gibt es aktuell nur zwei Elternstellen, die heißen Mutter und Vater. Die erste Zuordnungsregel lautet, Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Wer gebiert, wird somit rechtlich als Mutter betrachtet. So wird etwa ein Transmann, der sein Kind selbst geboren hat, als Mutter des Kindes mit abgelegtem weiblichen Vornamen, auch als Deadname bezeichnet, in Geburtsregister und Geburtsurkunde des Kindes eingetragen. Unter Umständen wird sogar die zuvor erfolgte Vornamensänderung komplett annulliert. Also wird eine Person, die sozial nicht mehr existiert, rechtliche Mutter des Kindes in allen Ausweisdokumenten als solche erklärt. Das Verfahren zur Korrektur des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags ist noch immer sehr langwierig, teuer und vor allem diskriminierend. Eine unter Umständen bereits vor vielen Jahren erfolgte rechtliche Transition wird in einem ganz wesentlichen, geschlechtlich besonders sensiblen Bereich, nämlich dem der Elternschaft, somit rechtlich wieder rückgängig gemacht. Alle Eltern im Raum wissen, wie häufig die Geburtsurkunde des Kindes gerade in den ersten Jahren für Kita- und Schulanmeldungen, bei ArbeitgeberInnen, für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, bei Ärztinnenbesuchen oder auch bei Auslandsreisen vorgezeigt werden muss. Dieser Umstand führt also für die Familien zu Zwangsoutings, die diskriminierend oder im schlimmsten Fall gefährlich sein können. Dass das so ist, geht zurück auf Regelungen im sogenannten Transsexuellen Gesetz von 1981, das bestimmte Annahmen über Transgeschlechtlichkeit und Geschlecht allgemein getroffen hat. Eine davon lautete, dass wer trans ist, gar keine Kinder bekommen sollen dürfte. Bis 2011 war gesetzlich vorgeschrieben, dass, um den personenstandsrechtlichen Geschlechtsantrag zu korrigieren, eine Person nachweisen musste, dauerhaft unfruchtbar, also steril zu sein. Bis 2011, das ist also noch gar nicht so lange her. Diese Regelung wurde nicht von der Gesetzgebung abgeschafft, sondern das Bundesverfassungsgericht hat sie als verfassungswidrig und unanwendbar befunden. Bis heute ist allerdings die Legislative nicht tätig geworden und hat ein neues Gesetz geschaffen. Eine neue Regelung der Korrektur des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags, der uns alle anhand rein äußerlicher Merkmale bei Geburt zugewiesen wird, in Form etwa eines Selbstbestimmungsgesetzes, steht bis heute aus. Und auch die entsprechenden Regelungen im Abstammungsrecht, obwohl wir neben dieser Aufhebung des Sterilisationszwangs 2011 auch die Option divers seit 2018 und damit eigentlich vier verschiedene mögliche Geschlechtseinträge im Recht haben, geht eben das Abstammungsrecht von einer rein binären Regelung aus, von Mutterschaft, die gleichgesetzt wird mit Frau und Gebären, und von Vaterschaft, zu der wir gleich noch kommen. Transpersonen sind somit in ihrer reproduktiven Selbstbestimmung weiterhin massiv eingeschränkt und im Grunde eigentlich immer noch vor die Wahl gestellt, entweder in ihrem Geschlecht anerkannt und geschützt zu werden oder eigene Kinder zu bekommen und sich für reproduktive Selbstbestimmung zu entscheiden. Selbstbestimmung kann aus meiner Perspektive an dieser Stelle sichergestellt werden, indem wir hinterfragen, warum das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung überhaupt vergeschlechtlicht ist, während wenn der rechtliche Auftrag doch vor allem ist, diejenigen erwachsenen Personen, die Verantwortung für das Kind übernehmen und übernehmen sollen, rechtlich zuzuordnen und anzuerkennen. Welches Geschlecht die Eltern haben und dass dieses öffentlich dokumentiert ist, scheint für diese Zuordnung aus meiner Perspektive eigentlich irrelevant. Auch hier geht es also darum, historische Kontinuitäten zu betrachten und aufzubrechen. Die zweite normative Annahme im Recht betrifft die Frage des Wem. Wer kann mit wem eigentlich Kinder bekommen? Das Recht geht davon aus, dass der zweite Elternteil nur ein Mann sein kann. Wie bereits gesagt, kennt das deutsche Abstammungsrecht, das eben regelt, welche Erwachsenen einem Kind als rechtlich Verantwortliche zugeordnet werden, zwei Elternpositionen, Mutterschaft und Vaterschaft. Vater eines Kindes ist der Mann, heißt es im Recht, im Gesetz, der mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Bei der Vaterschaft qua Ehe oder qua Anerkennung kommt es überhaupt nicht auf eine genetische Verbindung an. Im Prinzip kann man mit jedem Mann auf der Straße zum Standesamt gehen und der kann die Vaterschaftsanerkennung erklären. Wenn die rechtliche Mutter des Kindes allerdings mit einer Frau verheiratet ist, kann diese mittlerweile auch 6 Jahre nach Öffnung der Ehe zunächst kein rechtlicher Elternteil des Kindes werden. Die gebärende Person ist also rechtlich bei der Geburt als Alleinerziehende zu betrachten. Das Kind hat nur einen einzigen rechtlichen Elternteil mit allen daran geknüpften rechtlichen Folgen wie Unterhalt, Umgangsrecht, Sorgerecht, Erbrecht und so weiter. Die komplette Absicherung. Um rechtlicher Elternteil zu werden, muss sie ein aufwendiges Adoptionsverfahren durchlaufen. Rechtlich geht es bei einer Adoption eigentlich darum, dass für ein Kind, dessen ursprünglich rechtliche Eltern keine Verantwortung für es übernehmen können oder wollen, neue Eltern gefunden werden. Das heißt, das Familiengericht wird involviert, das wiederum das Jugendamt damit beauftragt, geeignete Eltern für dieses Kind zu finden. Das ist natürlich eine ganz andere Konstellation, als wenn ein Kind in eine schon bestehende Familie hineingeboren wird. Genau. Und Eltern hat, die gerne für es auch rechtlich verbindlich Verantwortung übernehmen möchten. dieses Verfahren kann sehr unterschiedlich lang dauern und geht eben, weil es nach dem Standardprozedere einer Adoption abläuft, mit unter anderem mit Hausbesuchen einher, umfassender Preisgabe von privaten Informationen, medizinischer Dokumentation und so weiter. Die betroffenen Familien, die dieses Verfahren durchlaufen, befinden sich natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Jugendamt. Das heißt, es gibt auch sehr wenig Handhabe oder Selbstbestimmung, um gegen erlebte Diskriminierung vorzugehen, weil immer die Gefahr besteht, dass wenn man sich individuell mit der Person schlecht stellt, das eine negative Auswirkung auf das eigene Verfahren hat. Auch hier könnte meines Erachtens nach Selbstbestimmung sichergestellt werden, indem die normativen Vorstellungen von Familie hinterfragt werden, insbesondere biologistische Annahmen, die wir auch wiederum im rechtlichen Diskurs immer wieder finden, dass es bei der abstammungsrechtlichen Zuordnung primär um eine Abbildung von Genetik geht, auch da in ihrer historischen Kontinuität zu betrachten, dass es eigentlich bei der Eltern-Kind-Zuordnung immer die Ehe war, die entscheidend war und gerade nicht eheliche Kinder, wie vielleicht auch einige im Raum wissen, ganz lange darum kämpfen mussten, überhaupt als Kinder auch ihrer Väter anerkannt zu werden. Auch hier also eher Sinn und Zweck des Rechts in den Blick zu nehmen. Warum regelt das Recht diesen Bereich überhaupt, nämlich um Kinder abzusichern und nicht um eigene Vorstellungen von Geschlecht und Familie durchzusetzen? Drittens möchte ich fragen, unter welchen Umständen können Menschen selbstbestimmt über ihre Reproduktion entscheiden? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die man nennen könnte. Ein bisschen der Elefant im Raum, der trotzdem manchmal runterfällt, ist der finanziellen Möglichkeiten. Umstände, die Menschen eben selbstbestimmte Entscheidungen über Reproduktion ermöglichen oder erschweren, sind nicht zuletzt finanzielle. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich möchte einmal der Frage der Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen ansprechen. So bezuschussen die gesetzlichen Krankenkassen nur die Kinderwunschbehandlungen von verheirateten heterosexuellen Paaren. Das steht nach wie vor so im 5. Sozialgesetzbuch. Es gibt mittlerweile einige zusätzliche Fördermaßnahmen verschiedener Bundesländer, auch für unverheiratete Paare. Erst seit 2021 gibt es einige Bundesländer, die auch lesbische Paare, aber auch nur lesbische Paare, nicht insgesamt queere Paare, bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen, allerdings in einem viel geringeren Umfang als heterosexuelle Paare. Das heißt, auch da ist die Frage zum Beispiel einer Samenspende und damit in vielerlei Hinsicht rechtlich abgesicherterer Elternschaft als der privater Samenspende eine Frage der finanziellen Spielräume. Elternschaft und Familie wird also eher gefördert, wenn sie näher an der Norm dran ist, auch wenn wir hier offenkundig ein Abweichen von der Genetik auch haben. Also auch wenn klar ist, dass der prospektive rechtliche Vater eben gerade nicht genetisch mit dem Kind verwandt ist. Nicht normative Elternschaft setzt somit häufig neben informellen Ressourcen wie Wissen über Zugänge auch einfach finanzielle voraus. Ich will noch ein kontroverses feministisches Thema ansprechen, nämlich das der Eizellspende und der Leihmutterschaft. Auch da spielen finanzielle Rahmenbedingungen bereits jetzt eine ganz große Rolle. Beide Verfahren sind in Deutschland nach dem sogenannten Embryonenschutzgesetz verboten. Auch da gilt, Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. Das heißt, die Person, die eine Eizelle spendet, wird rechtlich gar nicht betrachtet. Und eine sogenannte Leihmutter wäre dann rechtliche Mutter des Kindes nach deutschem Recht. Strafbewehrt sind aber nur die ÄrztInnen, die solche reproduktionsmedizinischen Leistungen anbieten. Das strafrechtliche Verbot in Deutschland umfasst nicht die Inanspruchnahme solcher Leistungen im Ausland selbst. Das heißt, diejenigen Personen, die es sich leisten können, reisen bereits jetzt ins Ausland und nehmen in Tschechien und in Spanien zum Beispiel eine Eizellspende oder in den USA und auch nach wie vor in der Ukraine zum Beispiel eine sogenannte Leihmutterschaft in Anspruch. Über die Begrifflichkeiten könnte man noch mal ein eigenes Podium beginnen, also von Wunscheltern und Leihmutterschaften und so weiter. Ich verwende die hier, weil das die gängigen sind, aber wir können natürlich gerne noch mal eine Diskussion darauf eingehen. Das Strafrecht stellt die allerstärkste Form staatlicher Regulierung dar und muss daher ganz besonders gerechtfertigt werden. Dafür müssen also gute Gründe bestehen. In der Gesetzesbegründung von 1990 zum Embryonenschutzgesetz und den beiden Verboten werden diese mit der Gefahr gespaltener Mutterschaft begründet. Eine solche gespaltene Mutterschaft könne die Identitätsfindung des Kindes beeinträchtigen. Also zwischen zum Beispiel der Person, die eben die Eizelle gespendet hat und der Person, die das Kind ausgetragen hat oder der Person, die das Kind ausgetragen hat und dem späteren rechtlichen Elternteil. Die empirische Datengrundlage zu dieser Annahme von 1990 war sehr, sehr gering. Und es ist natürlich zu beachten, dass gespaltene Vaterschaft in Form von Samenspende und damit die Aufteilung von genetischer und rechtlicher Elternschaft auch rechtlich immer schon stillschweigend akzeptiert wurde. Das heißt, hier stecken auch vergeschlechtliche Annahmen und vielleicht auch gewisse Mythen hinter der Begründung dieses Verbots. Nichtsdestotrotz gilt es, diese Debatte zu führen. Es müssen bessere Argumente her. Die Ampelkoalition hat jetzt neu konstituierende Sitzung war Ende März, eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung betitelt, eingesetzt, die den Auftrag hat, zu überprüfen, ob das Verbot der Eizellspende und der Leihmutterschaft in Deutschland noch zeitgemäß ist. An dieser Stelle habe ich keine konkreten Forderungen, sondern möchte eher Fragen zur Diskussion stellen. Eine davon ist, über wessen Selbstbestimmung wir eigentlich im Kontext der Debatten rund um Leihmutterschaft und Eizellspende sprechen. Wer steht im Fokus? Um wessen Wünsche, um wessen Lebensrealitäten geht es? Eine andere ist, ob das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung auch das Recht umfasst, die eigenen reproduktiven Fähigkeiten für andere Personen zu nutzen bzw. anzubieten. Und auch, ob das bedeutet, sie kommerzialisieren, also verkaufen zu dürfen oder zu können. Feministische Haltungen zu diesen Fragen, das hat Bettina auch schon angesprochen, reichen von der Forderung eines Komplettverbots bis hin zur Rahmung von Leihmutterschaft etwa als Dienstleistung, deren Bedingungen arbeitsrechtlich umkämpft werden können. Außerdem ist zu beachten, dass gerade im aktuellen Diskurs der Ampelregierung, zum Beispiel rund um die Vorstellung des Koalitionsvertrags, die Legalisierung von Leihmutterschaft oft als queere Forderung gerahmt wurde und als Ermöglichung queerer Familienmodelle. Das möchte ich vielleicht auch noch mal einfach später zur Diskussion stellen. Die Herausforderung besteht meines Erachtens darin, Mutterschaft einerseits nicht zu naturalisieren und zu essentialisieren und zugleich nicht technische Lösungen für soziale Konflikte und Probleme zu präsentieren. Mein letzter Punkt bezieht sich auf die Frage der Selbstbestimmung darüber, welche Kinder man bekommen kann. Für das Recht darauf, selbst darüber zu entscheiden, eine Schwangerschaft auszutragen, haben Feministinnen lange gekämpft und kämpfen immer noch. Um diese Entscheidung aufgeklärt treffen zu können, sind Informationen wichtig. Seit letztem Jahr zählt der nicht-invasive Pränataltest als Kassenleistung. Ab der 10. Schwangerschaftswoche können so Wahrscheinlichkeiten angegeben werden, etwa ob der Fötus eine Trisomie 13, 18 oder 21 aufweist. Das Wissen über die Behinderung eines Kindes kann Eltern und Umfeld helfen, sich auf das Leben mit dem Kind vorzubereiten. Gleichzeitig sagen Statistiken, dass 9 von 10 Schwangerschaften nach der Diagnose Trisomie 21 abgebrochen werden. Behindertenpolitische Verbände haben daher die Übernahme der NIPT, also der nicht-invasiven Pränataltest, durch gesetzliche Krankenkassen in bestimmten Fällen fortlaufend kritisiert. Auch hier gibt es vielleicht keine einfachen Lösungen, die auf rein rechtliche Regulierungen abzielen, sondern den Blick erweitern sollten darauf, was es braucht, um Familien, aber vor allem Menschen mit Behinderungen ein gutes Leben mit allen Möglichkeiten und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Also wer mit wem, unter welchen Umständen, welche Kinder bekommen kann, ist umkämpft. Rechtliche Regulierungen sind geprägt von normativen Vorstellungen über Familie, Geschlecht, Kindeswohl und auch, was ein gutes Leben ausmacht. Die gilt es zu überprüfen und zu hinterfragen. Ich freue mich darauf, das jetzt gemeinsam mit Ihnen und euch zu tun. Dankeschön.